Vor fast genau einem Jahr war schon mal für meine erste Predigt bei euch via Zoom zugeschaltet, weil wir damals noch keine Präsenzgottesdienste feiern durften. Heute werde ich leider per Zoom zugeschaltet, obwohl ich lieber gerne bei euch gewesen wäre, weil ich mit meiner Familie in Quarantäne bin. Und trotzdem wollen wir Gottes Wort studieren, wollen Gott loben und ehren und darüber nachdenken, was er uns zu sagen hat. Ich möchte heute mit euch über Jesus und Lazarus nachdenken. Vor allem so diese Geschichte auch im Hinblick ja auf so einen Gedanken, der mir erst sehr, sehr spät eingefallen ist. Oft habe ich diese Geschichte gelesen und es ging um die Auferweckung von Lazarus, es ging um das Gespräch zwischen Jesus und Martha und viele andere Aspekte. Aber beim letzten Lesen ist mir noch mal so was ganz anderes dort aufgefallen. Von daher, lasst uns einmal in diese Begebenheit zwischen Jesus und dem Hause Lazarus hineinschauen. Da heißt es in Vers 1: Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Und in Vers 3: Da sandte die Schwester zu Jesus und ließ ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes durch ihn verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Einmal bis hierhin. Ich bin da so hängen geblieben an diesem Satz. Da ist jemand krank und dann heißt es hier: Jesus hatte Martha, ihre Schwester und Lazarus und das ganze Haus lieb. Wie selten lesen wir oder hören wir etwas davon, dass Jesus wirklich familiäre, dauerhafte Bindungen auch eingegangen ist. Oft habe ich gelesen, und vielleicht haben wir ja das auch schon gehört, dass Jesus uns als Wanderprediger dargestellt wird. Und er hatte zu seiner Familie, zu seiner Herkunftsfamilie teilweise ja ein recht spezielles Verhältnis, wenn wir da so Markus 3 ab Vers 31 uns anschauen. Wir wissen darum, dass Johannes eventuell so sein Lieblingsjünger war und mit Petrus hatte er auch so eine ganz spezielle Verbindung. Aber hatte Jesus wirklich tragfeste soziale Bindungen? Hatte Jesus Sachen, die so richtig sein Herz berührt haben, die so in seinem Herzen emotional auch verankert waren? Ja, das hat Jesus. Wir lesen nicht viel darüber, aber hier bei Lazarus können wir genau das lesen. Das Haus von Lazarus mit all seinen Familienangehörigen scheint für Jesus so eine Familie gewesen zu sein. Wir müssen davon ausgehen, dass ja diese Liebe, von der hier gesprochen wird, mehr ist als eine Nächstenliebe, von der wir immer wieder bei Jesus auch sehen oder von der wir lesen, sondern dass es sich hier um eine familiäre Liebe handelt. Eine Liebe, die diese Menschen, die dort in diesem Haus ein- und ausgingen, die zu diesem Haus gehörten, miteinander ja verband. Das Wort Agape, was hier steht, ist mehr als Mitgefühl und Anteilnahme, sondern spricht von einer echten, von einer ehrlichen, von einer aufrichtigen Liebe zwischen Menschen, die eben eine enge, familiäre und auch freundschaftliche Verbindung letztlich zwischeneinander pflegen. Und so kann dieser kleine Satz, den wir hier gelesen haben bei Lazarus, den man vielleicht auch manchmal so schnell überlesen kann, ja, uns zeigen, dass Jesus hier im Hause von Lazarus eine liebevolle, freundschaftliche, familiäre Bindung hatte. Hier war vielleicht seine Homebase. Für mich finde ich das total interessant. Ich finde es auch schön, davon zu hören, dass Jesus so ganz ähnliche Empfindungen und Bedürfnisse nach Familie, nach freundschaftlichen Verhältnissen hatte, wie auch ich sie habe. Jesus war auch ein Familienmensch, ein Mensch, der Freunde braucht, so wie ich es brauche, wie vielleicht jeder von uns das braucht. Und wenn wir weiterlesen, heißt es dann in Vers 6: Als er nun hörte, dass er krank war, Lazarus, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu den Jüngern: lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Und in Vers 11, das sagte er, und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn auferwecke. Jesus stellt Lazarus seinen Jüngern als unser Freund dar. Wenn Lazarus für Jesus ein Freund war, dann ist damit dieser Freund Jesus auch ein Freund nun für die Jünger Jesu. Durch diese Liebe zu Jesus, zu diesem Hause Lazarus, sind nun auch die Jünger mit diesem Haus von Lazarus, mit diesem Freundeshaus Jesu verbunden. Und damit war Lazarus und das Haus für sie kein Fremder mehr. Freud und Leid teilte man gemeinschaftlich. Ich finde diesen Gedanken aber auch dahingehend spannend, dass Jesus Lazarus den Jüngern als sein Freund darstellt und damit auch ihr Freund es wird, wie wir miteinander umgehen. Wie sind wir miteinander verbunden? Nicht ohne Grund sprechen wir in der Christenheit uns als Brüder und Schwestern an. In dieser Wortwahl, ja, dieser geschwisterlichen Verbundenheit, die sich darin ausdrückt, steckt eben mehr, als dass wir uns treffen, um Gottesdienst zu feiern, mehr als Nächstenliebe, sondern uns verbindet eine geschwisterliche Liebe miteinander. Eine Verbundenheit und damit auch eine Anteilnahme an dem, was in unserem Leben so passiert, was uns bewegt, die Feste, die wir feiern und die Tränen, die wir weinen. Und weiter heißt es in Vers 12, da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tod. Sie meinten aber, er redet von der Ruhe des Schlafes. Dann sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Jesus kennt Leid, nehme ich hier mit, und muss dies seinen Jüngern, seinen anderen Freunden auch mitteilen. Die Gemeinschaft hier, diese freundschaftliche Beziehung, dieses familiäre Verhältnis erfährt Leid. Und Jesus erfährt hier, was es bedeutet, einen geliebten Freund zu verlieren. So kann Jesus eben auch mitfühlen, wenn wir geliebte Menschen in unserer Familie, in unserem Freundeskreis letztendlich, ja, verlieren. Er musste es selber an dieser Stelle erfahren. Er musste selber erfahren, diese Nachricht zu bekommen, da ist ein geliebter Mensch verstorben, und diese Nachricht auch weiterzugeben. Er kann mit uns fühlen, wenn sowas in unserem Leben passiert. Und Jesus erlebt das Gleiche, wie wir es dann erleben in unserem Herzen. Aber wir dürfen weiterlesen. In Vers 17, da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als aber Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. Jesus wusste darum, dass wenn er in das Haus seines Freundes kommen würde, er nicht das fröhliche, das stille, das liebevolle Haus eines Freundes erleben würde, sondern so, wie es ja die Tradition war, das Haus eines orientalischen Trauerhauses. Es war gefüllt mit Verwandten, mit Freunden, mit vielen Gästen, die der Pflicht der Totenklage und des Trostes für eine Woche in diesem Haus nun nachkamen. Dort war kein Platz, um Ruhe zu finden. Es wurde geweint, es wurde geklagt, es wurden Trauerlieder gesungen und es war ein Kommen und ein Gehen. Als Martha nun hört, dass weiter Besuch sich in der Person von Jesus Christus ankündigt und auch seinen Jüngern, brach Martha an dieser Stelle die Sitte und verließ die vielen Gäste, um die sie sich eigentlich zu kümmern hatte, und überließ diesen Dienst Maria, um zu Jesus zu gehen. Martha ging Jesus an dieser Stelle entgegen. Sie traf ihn draußen auf der Straße in der Stille, ungestört von all den Gästen, die dort in dem Haus sahen und die jetzt diese Totenklage anstimmten. Genau hier in dieser Stille ergibt sich dann zwischen Jesus und Martha die Möglichkeit des Gespräches, der Seelsorge, der Trauerbewältigung, das Ausschütten des Herzens und das Austauschen dessen, was man an dieser Stelle auch fühlen mag. Ein Gespräch, was sich lohnt nachzulesen, welche tiefe Erkenntnisse des Glaubens hier auch gesprochen werden. Ich lade euch ein, lest das einmal vielleicht heute Nachmittag. Ich möchte darüber hinweggehen und mir weiter in Vers 28 angucken, was Jesus hier noch so tut in diesem Haus. Da heißt es, und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria und sprach heimlich zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Martha wünscht ihrer Schwester ebenso eine Begegnung, ein Gespräch mit Jesus, wie sie es gerade eben erlebt hatte. Eine Zeit der Ruhe, eine Zeit des Zuhörens, der Seelsorge, ja, der Bewältigung der Trauer. Daher, glaube ich, sprach Martha heimlich zu Maria, damit Maria auch alleine nun diesen Weg zu Jesus gehen könnte, um diesen Moment der Ruhe zu finden, diese Begegnung mit Jesus zu erfahren, die gerade eben sie selber erfahren hat und die sie sicherlich glücklicher und gestärkt hat. Jesus, der hier so eine enge, freundschaftliche Beziehung mit dieser Familie pflegt, nimmt sich Zeit. Nimmt sich Zeit für die Trauernden, um ihnen zu begegnen. Nicht im Großen, nicht dort, wo Unruhe und Trubel ist, sondern in der Ruhe, im 1:1, in der Stille. Nicht so, wie die Tradition und die Kultur es damals gepflegt hat, sondern er möchte dem Einzelnen ganz individuell begegnen. Er möchte für den Einzelnen, der Leid und Sorge hat, letztendlich da sein. Und so auch heute für uns. Ich wünsche mir, dass wir es auch immer wieder schaffen, diesen Schritt zu gehen auf Jesus zu. Die Ruhe zu suchen, um bei ihm unser Herz auszuschütten. Er kann es nachvollziehen. So wie er hier auch sicherlich gelitten hat, dass sein Freund verstorben ist, so kann er auch unsere Sorgen verstehen und nimmt sich Zeit für dich. Und weiter lesen wir, als Maria das hörte, stand sie eilends auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo Martha ihm begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie tröstete, sahen, dass Maria eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sie sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihr, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geiste und bebte. Was war hier passiert? Jesus ergrimmt im Geiste und er bebte. Was bedeutet das? Wie können wir das einordnen? Was hatte er hier für Emotionen? Was hat ihn hier gepackt? Zumindest so, dass hier die Jünger das mitbekommen haben, was gerade emotional bei Jesus los war. Ich kann euch an dieser Stelle keine einfache und eindeutige Antwort geben, warum Jesus hier ergrimmte und erbebte. Wir können nur vermuten und vier Vermutungen möchte ich einmal anstellen. Das eine, weil das ganze Trauerhaus Maria nun folgte und Jesus ihr eben nicht wie Martha vorab in der Ruhe, in der Stille begegnen konnte. Sie nicht dieses seelsorgerliche Gespräch zu zweit haben konnte. Nun waren wieder alle da. Eine zweite Vermutung ist vielleicht, Jesus ergrimmte eventuell wegen der Macht des Todes, die so viel Leid über seinen Freund und seiner Freundesfamilie in diese ganze Welt hineingebracht hat. Eine Macht, die noch nicht besiegt war, auch wenn er wusste, dass es noch nicht lange dauern mehr würde, bis sie besiegt werden sollte, aber sie war da. Und das ergrimmte ihn, das ärgerte ihn und das machte etwas mit ihm. Eine dritte Vermutung, die wir hier vielleicht anstellen können, Jesus ergrimmte wegen dem Unglauben, den er bei den Juden und vielleicht auch hier bei Maria fand. Anstatt Hoffnung zu haben, Frieden zu haben, Freude im Glauben zu haben, im Angesicht, dass der Messias, dass Jesus Christus letztendlich anwesend war und da war. Und eine vierte Vermutung, die man anstellen kann, es war die Ohnmacht. Die Ohnmacht, die an dieser Stelle Jesus Christus überwältigt angesichts des Todes. Ein Tod, der durch die Sünde seine Kinder nun traf und die er sich eigentlich niemals für seine Geschöpfe gewünscht hätte. Er wusste, dass die Macht des Bösen gebrochen werden sollte. Aber der Tod würde über viele Jahre, Jahrtausende bis heute seinen Schrecken behalten. Und diese Ohnmacht davor ergrimmte ihn, dass die Sünde so den Menschen hier trifft, beziehungsweise die Folge der Sünde. Letztlich wissen wir nicht, was ihn bewegt und was ihn zum Ergrimmen bringt. Aber was uns eben berichtet wird, dass Jesus hier Emotionen packen und diese Emotionen die Jünger bei ihm auch erkennen. Jesus steht in dieser Situation nicht emotionslos da. Er steht nicht emotionslos bei seinen Freunden, sondern es bewegt sein Herz, was er hier erleben muss. Es packt ihn im Herzen. Und so frage ich mich, wo und was bewegt unser Herz? Wo bewegt es mich? Wo werde ich ergrimmt im Hinblick auf Leid? Wo packt es mein Herz im Hinblick auf Ungerechtigkeit, auf Unglaube, auf Sünde und Tod? Oder habe ich mich längst damit abgefunden, mich daran gewöhnt und es gehört zu meinem Alltag und ich nehme es so ganz allgemein eben hin? Anteilnahme und Freundschaft bringt, glaube ich, mit sich, auch zu ergrimmen. Eventuell könnte man hier oder ja, es so als heiligen Zorn auch verpacken oder benennen. Einen heiligen Zorn am Leid und der Ungerechtigkeit, die einem Freund, die einem Bruder, die einem Geschöpf Gottes letztendlich widerfährt. Not und Leid nicht als normal und als Realität hinzunehmen, sondern darüber erbost zu sein, dass es Leid in dieser Welt gibt. Weil es eben nicht im Sinne unseres Herrn, nicht im Sinne unseres Schöpfers und Gottes ist. Wir dürfen nicht emotionslos Unglauben, Leid, Ungerechtigkeit, Tod und so weiter als Realität in unserem Leben hinnehmen. Ich glaube, dies wäre die Kapitulation vor den Folgen der Sünde. Die Folgen der Sünde dürfen wir nicht davor dürfen wir nicht kapitulieren, sondern sollte uns ergrimmen lassen, dass das Leid eben nicht in Gottes Plan für diese Welt gehört und dass Ungerechtigkeit, Not und Elend eben nicht einfach nur hinzunehmen ist, sondern Gott sich das eigentlich nicht für einen Menschen, für seine Geschöpfe wünschen würde. Das nicht akzeptieren, das nicht hinnehmen eben, kann uns helfen, dass wir Lösungen suchen, Leid und Ungerechtigkeit zu mildern, Anteil zu nehmen, wo Trauer und Leid ist. Nicht im Großen und Ganzen, das konnte Jesus auch nicht, sondern im Kleinen, wo einer wie die Martha vor uns steht. Wenn es uns egal ist, wo Leid, Trauer und Ungerechtigkeiten ist, dann werden wir auch nicht helfen. Dann werden wir nicht Anteil nehmen. Aber wenn wir es wahrnehmen und für nicht normal halten, ich glaube, dann ergrimmt unser Herz und wir werden hier aktiv. Es heißt weiter bei Lazarus in Vers 34, er sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und siehe. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Ein faszinierender Vers, über den man auch so schnell hinweglesen kann. Jesus gingen die Augen über. Jesus kamen die Tränen. Was für Emotionen wir hier bei Jesus sehen. Er nimmt Anteil hier an dem Hause Lazarus und er spürt selber, wie schmerzhaft es ist, einen guten Freund zu verlieren. Er nimmt damit aber auch Anteil an unseren Tränen. An unseren Tränen, die wir weinen. Jesus, der gekommen ist, um uns eigentlich die Tränen abzuwischen, uns zu trocknen, wie wir es in Jesaja und der Offenbarung lesen können, kommen an dieser Stelle selbst die Tränen im Anblick der Folgen der Sünde, im Anblick des Leides, der Ungerechtigkeit und des Todes. Das hat mich hier total bewegt. Das hat mich getroffen und ich habe hier für mich nochmal so eine ganz besondere neue Seite an Jesus Christus entdeckt, dem hier die Tränen kommen, weil er das Leid an einem Freund sieht, weil er ja sieht, welche Not hier durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Es hat mich aber auch vor die Frage wiederum gestellt, worüber kommen bei mir überhaupt noch Tränen? Nehme ich noch Anteil am Leid, am Unheil in unserer Stadt, in dieser Welt? Ist es vielleicht nur ein anonymes Anteilnehmen oder rührt mich es wirklich auch zu Tränen? Was trifft mich in meinem Herzen und wo nehme ich dran Anteil und wo kommen mir Tränen? Für die Zuschauer hier zeigen die Tränen Jesus, wie lieb er seinen Freund Lazarus hatte und wie sein Tod, ja, diese Situation, die Jesus hier selber erleben muss, ihn bewegt und ihn trifft. Jesus empfand hier echte, tiefe Liebe, ja, geprägte Freundschaft zum Lazarus, zu seinen Kindern, zu uns Menschen. Er nimmt nicht nur Anteil, sondern erlebt Freude und auch Schmerz, wie ein jeder von uns. Jesus ist mir an dieser Stelle so viel näher gerückt, als ich das entdeckt habe. Und daran will ich euch heute eben teilhaben lassen. Jesus mag manchmal für uns so weit weg sein, so unnahbar an vielen Stellen vielleicht uns auch vorkommen. Und doch ist er uns so nah, selbst in unseren Emotionen. Mir gibt das Frieden. Mir gibt das, dass ich ihm Vertrauen schenke, da ich weiß, dass meine Sorgen, meine Tränen, meine Freude und all alles andere er nachvollziehen kann, er mitfühlen kann, da er das auch erlebt hat. Er war so ein Mensch wie du und ich, jemanden, der ja mit seinen Emotionen oft auch ringt. Und weiter heißt es, einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus ergrimmt schon wieder. Schon wieder Emotionen, die Jesus hier packen. Die Frage der Trauergäste untereinander war keine echte, keine ehrliche Frage, sondern eher ein Vorwurf an Jesus. So ergrimmt hier Jesus erneut. Aus Schmerzen. Aus Schmerzen, einen geliebten Menschen verloren zu haben. Aus Ohnmacht vor der Macht des Todes, die er jetzt hier an der Grabstelle sieht. Aus Unverständnis über die Kleingläubigkeit und die Anschuldigungen seiner Zuhörer. Er hat gerade einen Freund verloren. Der Kleinglaube der Menschen, ja, mag sich nicht verändert haben. Doch Jesus möchte an dieser Stelle auch helfen, den Kleinglauben zu überwinden. Und so heißt es zum Schluss, Jesus spricht, heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihm, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben wirst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Dann hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und ich wusste, dass du mich allerzeit erhörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Martha hat den menschlichen Blick an dieser Stelle auf den Tod. Sie schaut ins Grab und weiß von dem Unheil, von dem Übel des Todes, weiß, welche Folgen der Tod mit sich bringt. Und siehe, was vor den Menschen Augen ist und nicht, was unsichtbar ist, heißt es im 2. Korintherbrief. Jesus hingegen schaut nicht auf den Tod, sondern blickt hier in den Himmel zu seinem Vater. Er sieht das noch Unsichtbare und weiß, was von seinem Vater kommen wird. Dieser Blick, den wünscht er sich auch für Martha und einen jeden von uns. Und so spricht er eben in Vers 40, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Jesus wusste, dass der Blick nach oben der richtige ist und nicht der Blick in die Grabkammer. Jesus wusste, dass der Tod seine Bedeutung verliert und er Lazarus zum Leben erwecken würde. Aller Kleinglaube, aller Zweifel an Jesus verliert seine Grundlage, als sie feststellen müssen, dass Lazarus lebendig wird. Und so heißt es, als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihm, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren, sahen, was Jesus getan hatte und glaubten an ihn. Ich glaube, das ist das, was wir mitnehmen dürfen. Gerade wenn wir Leid, wenn wir Kummer haben, wenn wir Sorgen haben, dass wir den Blick nach oben hinwenden, wie Jesus das hier tut zu seinem Vater. Und wir wissen, dass er die Macht hat, Situationen zu verändern. Wie sehr geht Jesus hier auf die Menschen ein? Wie sehr geht er ihnen nach, um sie zum Glauben zu führen? Ein Glauben, der nicht kleingläubig ist. Ein Glauben, der nicht vor dem Tod und dem Leid dieser Welt kapituliert, sondern ein Glauben, eine Glaubensgewissheit, dass Christus alle Macht hat. Und dass selbst der Tod als größte Herausforderung wahrscheinlich in unserem Leben seine Bedeutung verloren hat. Ich wünsche mir, dass wir zu diesem Jesus Christus, zu diesem Sohn Gottes, eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen und weiterpflegen. Dass er für uns so ein Freund ist, wie er für Lazarus ein Freund war. Und dass wir mit ihm zusammen weinen und zusammen lachen. Gottes Segen dabei. Amen. Ich will beten an dieser Stelle und ich lade ein, dass wir dazu aufstehen, um ja, unserem Gott und Herrn ja, entgegenzutreten. Lieber Gott, hab du Dank für deinen Sohn in dieser Welt, der mit uns gelitten hat und wir sehen können, dass er Emotionen hat wie wir, dass er gelacht hat und dass er Freude hatte, wie wir am Leben Freude haben und dass er selbst ja, in den schwersten Situationen, die wir in unserem Leben durchmachen müssen, wo wir mit Tod, Leid, Ungerechtigkeit konfrontiert werden, Jesus das auch erleben musste. Und dass er dort nicht emotionslos stand, sondern dass er das nachvollziehen kann, wie es uns geht. wenn unsere Herzen weinen, wenn wir nicht mehr ein und aus wissen. Hab dir aber auch Dank, dass wir sehen können, dass wir so wie er den Blick zu dir hochheben und wir wissen, dass du alle Macht hast und dass wir keine Angst haben brauchen, denn du führst alles zu einem Guten. Und so bitte ich dich darum, dass wir das in unserem Leben immer wieder erleben dürfen, dass du da bist, dass wir mit dir eine Beziehung anfangen und dass wir Jesus Christus als unseren Freund weiterhin annehmen oder unser Leben bei ihm zum ersten Mal festmachen. Dass wir das in der kommenden Woche erleben dürfen, dass du uns Wunder schenkst und dass du Türen öffnest, durch die wir gehen dürfen, die vielleicht schon lange zu sind und dass du Türen schließt, die nicht gut für uns sind. Hab du Dank, dass du so bei uns bist und dass du uns mit deinem Schutz und deinem Segen begleitest auf all unseren Wegen. Amen.